willkommen zu einer endlich weiteren Folge im Off zu unserem Podcast. Und da wir gleich als Einstiegsfrage, bitte Geschirrspülmaschine, gell? Haust du den Tab einfach so rein oder gibst du das in das vorgesehene Gehäuse?
ich gebe in das vorgesehene Gehäuse natürlich den Tab hinein.
Aber warum? Man kann es einfach da reinhauen, was völlig wurscht ist. Warum eine Vorspülung? Der Tab löst sich ja eh auf.
Aber es gibt ein Vorspülprogramm, wo zuerst das Geschirr vorgespült wird, damit sich die harten Sachen runterlösen. Und dann kommt erst der Tabs hinein und dann löst er sich auf.
Ja, drum. Okay, jetzt macht das Ganze Sinn für mich.
Ach, Babsi. Also, meine Einstiegsfrage, Babsi, ich habe gehört, du machst jetzt wieder Sport. Stimmt das?
Ja, leider. Irgendwann kickt halt so die Midlife-Crisis, gell?
Ja, welchen?
Ich bin gerade in der Phase, wo ich verschiedene Sachen ausprobiere. Heute habe ich Pilates gemacht.
Und?
Es war gut, aber es war 7 am Morgen.
Okay.
Drum schaue ich übrigens aus, wie ich ausschaue.
Das sieht man
ja. Ja, man sieht es nicht, weil ich habe eigentlich eine Leggings an. Und okay. Ich habe, weil ich draufgekommen bin, dass wir uns ja filmen während dem Podcast, bin ich durch die Gänge gegangen und habe bei allen Leuten Schminke zusammengesammelt.
Das ist nicht im Büro Schminke.
Nein, aber was ich bin ist, leider sehr unausgestattet. Ich habe noch kein Bügeleisen im Büro.
Was ist, wenn plötzlich der OF da steht und sagt, was ist mit Egg Freezing und warum geht da nichts weiter oder was passiert da?
Oh, Egg Freezing, gutes Stichwort. Aber noch ganz kurz davor, mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ich mit dem Jogger ins Büro gekommen bin, weil ich eigentlich nur schnell was unterschreiben haben müssen und wollte dann quasi wieder gehen. Und dann gab es eine Anfrage, irgendeine Medienanfrage zu einem Interview. Und die hatten aber nur so Zeit, dass sie in 20 Minuten da sind und die war halt im Jogger. Ja, schlecht, so. Dann wollte ich heim, dann bin ich draufgekommen vor meiner Haustüre, wo ich mich umziehen wollte, dass ich den Schlüssel vergessen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist schlecht. Und dann hat mir Gott sei Dank ein Freund ums Eck, der hat einen Modeladen und der hat mir den ausgestattet. Die haben halt irgendwie ausgesehen. Ich meine, er produziert super schöne Mode, aber es ist halt nicht so mein Stil. Genau, und dann bin ich in seinem Modestil vor die Kamera getreten und ich war sehr froh, dass ich keinen Jogger anhatte.
Besser als nichts. Bei mir ist immer so, ich habe so einen Lift in die Wohnung und da in diesem kleinen Vorpark im Haus, da sind, glaube ich, schon weiß nicht, wie oft die Zip-Kameras da gestanden. Meine Nachbarn wissen das schon immer Bescheid, weil ich lasse immer alle dorthin, weil das ist am einfachsten. Dann kann man schnell umziehen, fertig. Aber ja, okay, also neues Sportler.
Die Zip kommt zu dir nach Hause.
Ja.
Warum kommt die Zip zu dir nach Hause?
Naja,
ich glaube, bei mir waren noch nie Medien daheim. Aus Gründen, ich meine, den müsst ihr aufräumen.
Ständig, nein, nicht in die Wohnung, sondern bevor quasi der Lift ist, das ist ein kleiner Innenpark, und also so ein Innenhof halt. Und da lasse ich immer filmen, weil das ist immer sehr ruhig und still. Und meine Nachbarn wissen schon, okay, da ist halt wieder der Zip da oder halt der 24. Und dann gibt es halt da ein kurzes Interview und fertig. Das mache ich nicht immer so selten eigentlich. Aber das kriegt eh keiner mit, das ist immer verschwommen im Hintergrund.
Aber zurücknahme, weil du Egg Freezing angesprochen hast. Was ja wirklich spannend ist, ist, dass der Verfassungsgerichtshof...
Aber was ist Egg Freezing? Erklär das einmal.
Ah ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Gell? Social Egg Freezing ist quasi, dass man seine Eizellen einfrieren kann und zum späteren Zeitpunkt befruchten kann. Wenn man zum Beispiel sich denkt, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen und ich mache es in vielleicht 3-4 Jahren, dann quasi kann man sie zwischenlagern wie eine Tiefkühltruhe. Es ist natürlich keine Tiefkühltruhe, aber sie werden zwischengelagert. Was total sinnvoll ist, weil es natürlich ganz viele Frauen in meinem Alter gibt, die sich denken, es ist jetzt gerade nicht quasi die passende Zeit zum ein Kind kriegen oder es fehlt der Partner oder wir sind halt gerade mitten in der beruflichen Karriere. Und wir wissen, es gibt halt einfach, leider, bei der Eizelle ein gewisses Ablaufdatum. Mhm. Und das heißt, du könntest halt, am besten wäre es du machst es unter 30 quasi, dass du einfrierst und dann bist du natürlich viel flexibler in deiner Lebensplanung, wenn du Family willst. Und das Absurde ist dran, das war in Österreich bislang verboten. dass okay. man das machen darf.
Hätte man ins Ausland fahren können und das machen, oder war das offen?
Ja, dann müsstest du nach, also in fast jedem anderen EU-Land okay. war es erlaubt, in Österreich war es eben verboten, bis es der Verfassungsgerichtshof gekippt hat, okay. was halt überhaupt keinen
was
Sinn
macht. Was kostet sowas, oder? Wenn ich fragen darf? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Viel.
Echt?
Sehr viel. Also mit dem Ganzen drumherum bist du bei sicher so 10.000 Euro wahrscheinlich.
Deppert. Ohne Befruchtung, also rein nur das Einfrieren.
Nein, nein, mit, also das ist eine ziemliche Prozedur, weil du natürlich auch Hormontherapie dazu bekommst.
Ja.
Und insgesamt bist du bei ungefähr 10.000 Euro. Ja.
Bist du narrisch. Wäre das was für dich? Also hast du das überlegt?
Ja, ich habe es mir überlegt.
Okay.
Weil meine Eizellen einfach irgendwann ablaufen, ist halt Fakt. Und ich mir jetzt in meinem Leben einfach keine Familie vorstellen kann. Also ich pendel jeden Tag von Innsbruck nach Wien, mein Terminkalender ist randvoll. Also das funktioniert einfach auch nicht, weil ich meine, wo wäre das Kind? So. Und dann muss man sich das schon überlegen, weil man hat einfach nicht endlos Zeit. Ist leider so. Und ich meine, die Frage ist natürlich immer, ich glaube, dass man so oder so mal bereut. Ich glaube, wenn man Kinder hat, gibt es Zeitpunkte, wo man es bereut. Ich glaube, wenn man keine Kinder hat, gibt es Zeitpunkte, wo man bereut. Ich glaube, da gibt es sowieso kein richtig oder falsch. Ja. Aber ich finde so, dass man die Option genommen wird, dass man vielleicht irgendwann einmal eine Familie haben kann, finde ich schon schwierig. Mhm. Und darum habe ich es mir schon überlegt, ja. Im Grunde wäre es ja total gescheit, wenn Österreich hergehen würde und zum Beispiel sagt, okay, sie fördern zum Beispiel auch einen Teil, weil wenn wir mehr Familien haben wollen, wäre das ja eine Möglichkeit.
Das wäre eigentlich sehr pro Gudrun Kugler, ne? Also so. Aber okay.
Naja, aus einer konservativen Sicht könnte ich argumentieren mit, ja, wenn der Staat mehr Familien will, dann ist Sinn machen, dass sowas förderst. Na, und es ist ja, es verschiebt sich doch auch total alles. Also ich kenne in meinem Freundeskreis extrem viele Frauen, die sich denken, du mit Anfang 30 passt es einfach noch nicht zum Kind kriegen. Ich lasse mir die einfach die Option offen, weil das Brutale ist ja, man denkt zwar immer, man hat ewig viel Zeit.
Ja, ja, klar.
Habe ich mir auch immer gedacht, ich habe ewig viel Zeit.
Die verfließt.
Aber es ist halt einfach nicht so. Ja, ich habe mal den Hormontest gemacht und es ist tatsächlich so, dass in den nächsten, also der Frauenarzt hat das so zu mir gesagt. Frau Nessler, als Frau in ihrem Alter. Und es ist immer so, wenn irgendjemand sagt, als Frau in ihrem Alter, danach kommt nie was Gutes. Danach kommt nie was Gutes. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht mehr ewig dauert.
Okay.
Das heißt, man muss sich halt jetzt wirklich mit dem auseinandersetzen, was eigentlich schon wild ist, wenn du denkst, Mitte 30 fühlt man sich eigentlich nicht so alt,
ja, ja.
aber du bist halt irgendwann, wirst du wirklich vor die Wahl gestellt. Und wenn halt gerade quasi dein Leben drumherum nicht passend ist,
ja klar, dann musst du entscheiden. Ne?
Dann musst du entscheiden.
Und dann, wenn das auch noch illegal wäre oder halt illegal ist, dann ist es natürlich doppelt arg. Also wird quasi dann in die Illegalität gedrängt oder so. Ja, also sehr spannend.
Ja, ich liebe den immer, wenn so Kommentare kommen, aber das ist so künstlich und quasi, okay. Na, das ist gegen die Natur, wo ich mir denke, Leute, wir essen Tomaten, die noch nie Erde gesehen haben oder eine Sonne, wir fahren auf Skibändern mit künstlichem Schnee, aber wenn es geht, quasi die Eizellen einzufrieren, dann ist es künstlich, oder wenn es um Selbstbestimmung von Frauen geht,
also,
aber wundert halt auch niemand.
Nein, also ich glaube, dass das schon ziemlich spannend ist, was sich tut. Also wie gesagt, ich habe also auch gerade die letzten Tage sehr viel damit gekämpft, weil ein befreundetes Pärchen von mir hat eine Leihmutterschaft gemacht in Mexiko. Jetzt können wir über Leihmutterschaft reden und das Thema und so weiter. Und da habe ich jetzt auch viel mit dem zu tun gehabt, wie das Kind zurückzuholen nach Österreich und so weiter. Also ganz viel mit diesen Themen auch auseinandergesetzt. Also es ist schon eine spannende Geschichte, wie sich die Familie quasi in die Zukunft verändert und wie diese neuen Modelle auch in Zukunft ausschauen werden. Weil das geht ja auch dahin, dass dann irgendwann eine Familie quasi Frau und Mann und du hast vielleicht eine Eizelle, die was irgendwann eingefroren war und ein Sperma, das was vielleicht gespendet worden ist. Und dann hast du bist du allein selbstständige Frau, die was ein Kind hat, ohne den Mann jemals gesehen zu haben, oder?
Ja, du kannst es dann im Endeffekt aussuchen, genau. Ja.
Und das ist eigentlich ziemlich selbstbestimmt, ja. Das ist schon irgendwie ein spannendes Modell.
Ja, und es ist halt traurig, oder? Wenn du denkst, quasi, wenn du älter bist und du möchtest dann doch unbedingt eine Familie und dann ist das einfach nicht mehr möglich.
Ja, sicher. Das ist das Problem, auf was viele schwule Männer ja auch haben, weil die halt in Österreich halt extrem schwieriges Adoptieren. Und dann bist du halt ziemlich eingeschränkt, ja, mit der gesamten Geschichte schon. Und dann ist es einfach schon doppelt schwierig, ja. Also ich sehe das gerade viel in meinem Freundeskreis, was gerade so verzweifeln oder halt zweifeln oder sonst irgendwie, ja. Ja, schon, Familie ist schon ein unspannendes Thema und ich glaube, dass sich das relativ viel dreht da, also bei vielen jungen Menschen im Kopf.
Ja, und bei Social Egg Freezing ja, ist es jetzt so, es gibt quasi das Urteil, allerdings ist das erst in 2 Jahren möglich.
Ach so.
Das heißt, wir müssen noch 2 Jahre
warten. 2 Jahre ist die Reparaturmöglichkeit, oder? Ist es jetzt schon repariert oder ist es...
Nein, es ist einfach quasi in 2 Jahren tritt es in Kraft. Das heißt, okay. In 2 Jahren wird in Österreich Social Egg Freezing möglich sein.
Also man dient
natürlich 20... immer noch mit Kosten verbunden, oder? Das ist halt das Nächste. Du musst dir das natürlich mal leisten können. Genau.
Und wie viele Anbieter gibt es oder wo kann man da hingehen, wenn man das machen möchte? Macht das jedes Krankenhaus oder gibt es Institutionen?
Ich so Kinderwunschkliniken.
Kinderwunschkliniken.
Wo oft die spezialisiert sind, genau. Mhm.
Und da gibt es genügend in Österreich?
Naja, bislang war es ja nur so illegal, erlaubt ja, in Österreich, wenn du eine entsprechende Krankheit hattest.
Ach so, also Krebs oder irgendwas, Krebs, ja.
Dann war es möglich, aber sonst ohne triftigen Grund, also das Social Egg Freezing, also das Eizellen einfrieren ohne Grund war nicht möglich.
Mhm. Das heißt
völlig absurd ist. Aber ja, wir kennen ja auch aus anderen Themen die Bevormundung von Frauen.
Bei so einem Thema weiß ich immer nicht, was die Argumentation, die Gegenargumentation ist. Das ist halt immer das Ding. Ja. Also man kann viel über verschiedene Sachen diskutieren, aber wenn ich mehr Kinder haben möchte, dann ermöglicht doch die vielen Möglichkeiten, was es gibt.
Ja, aber okay. Absolut.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, vielleicht schaffen wir es auch mal, den Kirchlichen oder den Gudrun Kuglers dieser Republik das näher zu bringen.
Naja, ich denke mal, für die Kirche ist ja auch nicht unspannend, wenn ich mehr Familien habe, oder?
Aber sie wollen halt Vater, Mutter, Kind, fertig. Und ja. Das kann halt Mutter, Kind sein.
Genau.
Ohne Vater. Und das ist halt...
Das stimmt, kann's.
Komplett absurd. Aber okay, ja, wir kennen das halt überall, ja. Okay, spannend. Ja. Und also... Das war jetzt deine Sommerbeschäftigung, oder wie?
Das war nicht meine Sommerbeschäftigung, sondern das, was gerade aktuell ist und weil du es davor angesprochen hast.
Was hast du im Sommer getrieben?
Im Sommer haben wir die Kinderbetreuungskampagne gemacht und was wunderschön war, ich war eine Woche auf unserer Alm, wo es weder Strom noch Empfang gab. Das war großartig.
Alpbach war es doch, oder?
Ja, genau, Forum Alpbach war ich, ja.
Ja.
Und das war wie jedes Jahr immer sehr interessant und spannend.
Okay.
Nächstes Mal kommst du mit.
Ja. Ich war noch nie. War noch nie in Alpbach.
Ja, schau, müssen wir die mitnehmen.
Ich habe schon viele Formate gemacht in Alpbach, aber ja. Okay. Naja, was habe ich im Sommer gemacht? Ich habe mal einen Flixbus genommen und bin nach Ljubljana, Mailand, Lyon, dann zurückgefahren. Das war mein Sommerurlaub dieses Mal. War ganz gemütlich.
Hört sich gemütlich an. Und bevor wir weiter über unsere Urlaube plaudern, wir sind seit dem letzten Podcast, hat es ja ziemlich ein Change gegeben.
Ach so, ja.
Und zwar sind wir von der Regierungspartei in die Oppositionsrolle gekommen. David, ist es so, wie es du dir vorgestellt hast?
Ja, ich war ja schon vorher in der Opposition schon mal. Aber
Bundesrat.
Ja, aber außerparlamentarische Opposition war schon ein bisschen härter. Ich sage mal so, es war ein Murztheater von der Regierungsbildung. Das war halt einfach das Problem. Es hat halt ewig gedauert, bis die Regierung zusammengekommen ist. Und wir waren ja ewig in dieser Regierung. Es war ja ewig lang, waren wir trotzdem Teil der Regierung. Und die haben eine Regierung verhandelt und dann gebrochen verhandelt. Und dann ist was geworden. Das hat ja ewig gedauert. Und dann ist erst einmal wirklich ein bisschen Erleichterung gewesen, dass jetzt doch nicht die FPÖ in die Regierung kommt. Und ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste gewesen in dem ersten Moment. Nur es ist halt die Frage, es muss ja da was passieren. Und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt einfach als Opposition draufdrucken. Und ich finde schon, es ist sicherlich ein Unterschied vom Arbeitspensum. Kommt es mir ein bisschen vor. So vom... Nee, man hat nicht mehr diese nächtlichen Dienstag-Regierungsverhandlungen, also nur irgendwelche Koordinierungsverhandlungen, dann noch Wappert am Mittwoch, Ministerrat am Donnerstag oder sowas. Das ist halt alles jetzt weg. Also das ist halt schon so dieses... herumfeilen und bis in der Nacht hinein und diese Telefonate und dieses ständig ruft dir die Sigi an und ah, stimmt das und passt das und hin und her, das ist alles jetzt ein bisschen weg. Aber dafür ist jetzt
es ist
anders.
Berechenbarer zum Teil.
Ja, Anfragen schreiben, du machst ja viel mehr mit Medien, du schaust, dass du halt Social Media machst, du machst ein bisschen, es ist ja ganz was anderes. Du hast viel mehr wieder Kontakt mit mir, ein bisschen vor mit den NGOs und mit den Organisationen und mit den ganzen Vereinen und was es nicht alles gibt. Also das ist schon mehr. Aber ja, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Oder? Wie ist es bei dir?
Also ich habe mir gedacht, dass...
Der Hörl ist zurück, auf das müssen wir auch noch kommen.
Ja, stimmt. Mein Lieblingsstreitpartner ist zurück. Er hat sogar ein Geschenk von mir bekommen. Ja,
aber sag mal, wie es dir geht in der Opposition.
Ja, Opposition. Also, ich dachte, dass ich wesentlich mehr Zeit hätte in der Opposition. Dem ist nicht so. Es ist schon richtig viel zu tun trotzdem in der Opposition. Ich finde, du kannst es halt so oder so anlegen. Ich glaube, viele stellen sich das einfach vor, dass Opposition ist, man wartet, bis die Regierung was präsentiert und danach findet man irgendwas Kritisches an dem und erklärt, wie deppert das nicht alles ist. Ich meine, so macht Opposition natürlich keinen Sinn. Ich glaube, du kannst es entweder so anlegen, dass wirklich quasi die Kontrollmechanismus ausübst, im Sinne, dass du wirklich die Gesetze und alles, was daherkommt, quasi kontrollierst und natürlich der Untersuchungsausschuss, was dann eingesetzt wird. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sich in die eigenen Themen, finde ich, mehr reinfuchsen kann im Sinne von so Mini-Kampagnen. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine Anfrage gestellt zum Thema Kinderbetreuung und haben gesehen, dass für die Kinderbetreuung super viel Geld auf dem Tisch liegt und die Bundesländer holen dieses Geld einfach nicht ab, was ein Wahnsinn ist, weil Familien verzweifelt nach einem Kinderbetreuungsplatz suchen und die Landespolitik holt aber die Gelder nicht ab, was völlig irre ist. Und das hat mich natürlich auch selber erstens aufgeregt und natürlich für die ganze Familien. Und das haben wir natürlich ein Stück weit schon kampanisiert, indem dass wir zum Beispiel geschaut haben, dass die Leute der Landeshauptleute Mail schreiben können mit der Aufforderung, dass das Geld abgeholt wird. Wir haben geschaut, dass wir Druck machen. Das ist natürlich eine Variante. Und ich finde, das ist so eine Sache, über die redet man eigentlich medial jetzt nicht so oft, ist es, wenn uns ja wirklich was wichtig ist, dann gehen wir ja zu den Regierungsmitgliedern direkt hin. Also, beispielsweise Altersgrenze, Social Media.
Ma.
Genau. Leidiges Thema, ich weiß. Ja. Haben wir auch schon viel diskutiert, für und wieder. Aber jedenfalls finde ich eine gewisse Altersgrenze einfach sinnvoll, weil Sachen, was man niemals auf dem Pausenhof erlauben würden, da schauen wir einfach auf Social Media weg, das kann es natürlich nicht sein. Abgesehen davon haben wir für alles mögliche Altersgrenzen, Glücksspiel, Alkohol, Tabak und so weiter. Gut, reden wir nicht inhaltlich. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, das ist dann so entstanden, dass ich die Altersgrenze wirklich für sinnvoll erachtet habe, habe dann mit dem zuständigen Staatssekretär einen Termin vereinbart, wo der Werner dabei war. Jedenfalls haben wir das Thema besprochen und die Experten im Extremismusbereich haben auch gesagt, dass das eine Maßnahme ist, die tatsächlich Sinn macht. Er hat wiederum geschaut, quasi, dass er das mit seiner eigenen Partei bespricht, dass er es mit anderen Regierungsleuten bespricht. Und so ist natürlich irgendwann die Regierungsmitglieder bis hin zu Babla rausgegangen und hat gesagt, sie möchten eine Altersgrenze für Social Media. So.
Und ist schon passiert?
Ja, die ganzen Regierungsmitglieder haben das groß verkündet, von Babla anwärts. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, es steht nirgends in der Zeitung, es war eine grüne Idee, aber
ja, es ist sehr gut.
So kriegt man auch Sachen durch. Und ich finde, das ist halt immer so für und wieder. Wir machen ja Sachen im Hintergrund, wo nie irgendjemand sieht, dass wir an dem arbeiten und trotzdem ist es wichtig.
Habe ich auch viel im Landesverteidigungsbereich, sind wir auch ganz viel in solchen Bereichen, ob es jetzt die Neutralität ist oder die Diskussion über die verschiedensten Themenbereiche. Weil jetzt ist man gerade, weil du bist ja noch Jugend und Tourismus, glaube ich, oder Familie?
Kinder, oder? Jugend, Familie, genau. Elementarpädagogik und Tourismus. Also langweilig wird man
Elementarpädagogik,
nicht.
Stimmt, ist auch, ja. Ja, also, und da betrifft uns natürlich viel jetzt gerade auch die Wehrpflicht. Das können wir uns jetzt noch nicht aktuell, aber das können wir uns vielleicht mal im nächsten Podcast auch nochmal ein bisschen anschauen. Oder vielleicht habt ihr schon Ideen für zu Hause, schreibt es in die Kommentare, ich glaube da irgendwo runter. Warum? Weil nämlich in den nächsten Monaten tatsächlich auch die Wehrpflicht ein ganz großes Thema wird. Nämlich, wie wird sich verändern? Heute hat, oder beziehungsweise jetzt hat gerade Deutschland bekannt gegeben, welches Modell sie haben möchten. Und das ist schon sehr spannend. Die setzen mehr auf die Freiwilligkeit. Mhm. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also sprich, da hat man quasi einen Grundsockel. Wenn der nicht erfüllt ist, dann muss man wenn Leute einziehen. So machen es die Schweden und die Norwegen, Schweden und die Dänen. Die tun quasi einen Grundsockel an Freiwilligen. Die, was sich freiwillig melden, sagen, die wollen zum Bundesheer, die wollen Grundwehrdienst machen, die wollen unbedingt. Wenn der erfüllt ist und der passt und so viele Leute brauchen sie, dann wird keiner verpflichtet und verpflichtend eingezogen. Und wenn jetzt quasi aber Leute, die was besonders geeignet sind, zum Beispiel weil sie Sprachkenntnisse haben oder weil sie besondere Fähigkeiten haben, unbedingt benötigt werden, dann werden die eingezogen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, man braucht jetzt Leute, die Flieger werden oder Leute, die besonders technische Ausbildung haben, dann werden die eingezogen. Und das ist zum Beispiel in Schweden sehr so und auch in Dänemark. Und das finde ich schon ein sehr spannendes Modell, dass man mehr auf die Freiwilligkeit und auf die und nicht auf diese Verpflichtung, alle müssen rein. Weil in Österreich ist halt schon so, dass beim Grundwehrdienst halt Systemerhaltungsjobs sind oft teilweise, also in der Küche oder irgendwo Mechaniker oder irgendwas, und das ist alles Systemerhaltung. Und du brauchst Leute, die was Soldaten werden und tatsächlich was Sinnvolles machen, und das wäre halt der Sinn dahinter. Und da gibt es noch viele Fragen, da warten wir jetzt ab, bis Ende des Jahres kommt dann der erste Bericht, und da muss die Ministerin präsentieren, wie es jetzt ausschaut, und das betrifft halt viele, viele Jugendlichen, also betrifft alle Jugendliche, weil wie es ausschaut, wird es eine Verlängerung werden, eine Verpflichtung, zumindest was die ersten Berichte sind und die raussickern.
Okay, wild.
Ja, nämlich bis zu tatsächlich 10 Monate. Also sprich 3 Monate, also 4 Monate sogar länger, vielleicht sogar auf dem Grundwehrdienst. Und das betrifft den Zivildienst genauso. Dann sind wir schon fast bei 13 Monate oder 14 Monate Zivildienst. Also nur jetzt rein taktisch überlegt. Mm. Ja. Und das wird ziemliche Diskussion sein in Österreich. Ich bin gespannt, wie die geführt wird und wie professionell das sein wird. Weil, dass wir was ändern müssen im System, ja, aber das ist viel größer. Die brauchen mehr Geld. Grundwehrdiener verdienen noch immer viel zu wenig. Mm. Du brauchst bessere Ausbildung, die müssen irgendwas dafür bekommen. Mm. Ob es jetzt ECTS-Punkte sind, ob es irgendwas für die Lehre ist, ob die danach was davon haben. Du brauchst eine sinnvolle Aufgabe, weil nur in der Küche stehen und dann die Fertigprodukte, was hergeliefert werden, ein bisschen Salz und Essig drüber tun und dann verteilen. Das ist nicht der Sinn des Grundwehrdienstes. Und wieder unsere Resilienz nicht helfen, wenn die Russen angreifen. Da braucht es tatsächlich reale Dinge. Das müssen wir uns aber wirklich mal anschauen, wenn der Punkt ist, weil das hat, vielleicht holen wir uns auch wieder einen Experten dazu, weil der fehlt ja heute. Oder halt einen Gast. Den haben wir heute eher aufgrund der Spontanität jetzt nicht
gemacht. Wir machen heute ein bisschen Freestyle, wie ihr merkt.
Aber nicht desto trotz.
Im Gegensatz zu sonst, wo wir immer super vorbereitet sind.
Ja, aber das betrifft viele Leute, und ich glaube, dass wir da wirklich was tun sollen und uns auch diskutieren sollen. Und da sollen wir auch mit jungen Menschen einfach viel reden, wie die Zukunft ist. Weil was wir nicht tun sollen als Politik, ist wieder über die Jungen über den Kopf hinüberfahren und sagen, so, wir entscheiden unbedingt für euch. Das ist eine große Gefahr, was jetzt gerade besteht, ein Engel.
Ich merke schon, David, du vermischst den Verhandlungstisch ein bisschen, ha?
Nein, wir sind sogar am Verhandlungstisch, weil es eine Zweidrittelmaterie ist.
Ah, ist es?
Ja, es ist großartig. Der Zivildienst ist eine Zweidrittelmaterie.
Okay, super.
Der Grundwehrdienst nicht. Die Grundwehrdienstverlängerung kann die Ministerin alleine machen in der Regierung.
Okay.
Da hoffe ich, dass die NEOs ein bisschen zur Vernunft kommen. Die NEOs sind ja eigentlich, die haben immer jahrzehntelang gesagt, sie wollen überhaupt keine Verpflichtung, Abschaffung Grundwehrdienst und Zivildienst. Jetzt sind sie ja massiv eingeknickt in dieser Position. Jetzt schauen wir an, was da rauskommt. Wenn sie jetzt wirklich für Verlängerung sind, dann bin ich gespannt, wie das noch mit ihren Positionen noch sich ausgeht. Also wie gesagt, das wird super spannend, aber es wird wie alle Jugendlichen betreffen. Die ganzen 16-, 17-Jährigen, die warten jetzt ab, was wir da entscheiden. Und das ist schon ein großes Megathema.
Ich finde es apropos NEOs ändern ihre Meinung sowieso extrem spannend, oder? Bei der letzten großen Geschichte mit dem Bundestrojaner, wo die NEOs ja, wann war das, wo sie dagegen demonstriert haben?
Naja, da.
Ja.
Also, es haben zwei wirklich, also die Niki und die Steffi. Steffi Crispi ist mittlerweile, hat schon aufgehört aus dem Nationalrat. Der Niki, der Scherak, hat dagegen gestimmt, aber der Rest des Clubs hat ja, wo ja ein paar Liberale drinnen sind, selbsternannte, haben wir schon dagegen gestimmt, haben dafür gestimmt. Das finde ich schon sehr spektakulär, dass man da so einen Sinneswandel hinbekommt, gerade bei so einem Thema wie Bundestrojaner.
Und also das muss man sich vorstellen, das wäre als wie wenn es bei uns um das Klimaschutzgesetz gehen würde und wir würden quasi dagegen stimmen. Also eine richtig große Geschichte. Darum bin ich wirklich gespannt, wie es den NEOs weitergehen wird in der Regierung, weil halt eben, wie der David schon angesprochen hat, wichtige Abgeordnete, sehr prominente Abgeordnete,
die Steffi Kisper, war Platz 1 in Wien.
Die quasi gesagt hat, sie trägt das nicht länger mit und hat den Club verlassen. Also das ist schon eine richtige Orge-Geschichte. Also für das ist das medial jetzt nicht so groß geworden. Also stell dir vor, das wäre bei uns passiert.
Ja, bei Halleluja. Ich glaube, in dieser Regierungszeit dürfen wir uns eins nicht vergessen, es sind alle so mega froh, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist. Jetzt gibt es ein bisschen einen Freibrief, kommt mir vor, oder so ein Grundbasis, dass man sagt, okay,
ja,
es gibt die Alternative, diese einzige Alternative mit der FPÖ, die wird uns halt nicht weiter retten. Also das ist halt das eine Problem. Im Politischen wird uns das halt gar nichts retten. Wenn wir immer Angst vor der FPÖ haben, in diesem Sinne, wird es jetzt sehr spannend werden. Ich bin, ja, ich meine, es gibt viele Punkte, was wir reden können. Also mit Sepp Schellhorn, das ist...
Es gibt viele, ich bin natürlich auch froh, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist.
Ja, klar.
Müssen wir so ehrlich sein.
Und die Neos
sind
eh das wenigste Übel.
Nur du hast absolut recht. Ich meine, das kann jetzt nicht der einzige Motivationshub sein. Und ich finde, wo ich schon überrascht bin, ist, wie persönlich weh das so einfach tut, wenn Sachen, für die man Monate am Verhandlungstisch gekämpft hat, einfach abgeschafft wurden, oder? Also zum Beispiel, sagen wir jetzt, die Indexierung von Sozialleistungen hört sich wahnsinnig unsexy an, schon klar. Um was geht's? Dass einfach quasi die Familien- und Sozialhilfen, immer wenn es quasi die Inflation entsprechend war, wurde das automatisch angepasst. Sprich, die Familien haben nicht irgendwann viel weniger Geld, sondern quasi mit der Inflation den entsprechenden Anstieg gehabt, was eine Riesengeschichte war, ein sozialpolitischer Meilenstein. Und für den haben wir wirklich so lange gekämpft. Und dann kommt die Regierung her
Oder
und
Klimaticket.
Setzt es einfach aus. Oder das Klimaticket, was erhöht
wird.
Nein,
dieser Angriff, jetzt wo der Janik Schette dieses Klimaticket so angreift auf Social Media, ich finde es einfach... Und wenn jetzt wieder das kommt, ja, aber das Geld wächst dann von Bäumen hin und ja, wo ist die Erbschaftssteuer? Also liebe SPÖ, das geht mich ja, das kotzt mich ja immer so viel an, weil das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wir reden die ganze Zeit von dem, wir brauchen mehr Geld. So, und die Superreichen à la Benko und alle möglichen, die schwirren da draußen herum, weiß ich nicht, Highstyle-Life da und haben Kohle ohne Ende und die SPÖ mit Herz und Hirn. Und was haben sie umgesetzt? Wo ist die Erbschaftssteuer? Wo ist das Geld, das wirklich reinkommt? Und in Wirklichkeit ist das große Problem in der ganzen Finanzierungsschicht immer die Bundesländer gewesen. Das will man gar nicht herumtun und die sehen sich jetzt eh selber. Besten Beispiel Wien. Und das ist halt das Problem. Und jetzt kommen immer die Neos auch mal in die Realität an und können nicht immer sagen, ah, die Grünen haben Schuld. Das geht wirklich, das ist so ein Thema, was mich so ankotzt, weil das ist die ganze Zeit, das ist nämlich ständig bei uns. Egal, wenn ich im außenpolitischen Ausschuss bin, die Beate sitzt da und wir sitzen da, also die Beate Meinl-Reisinger, die Außenministerin, und dann kommt immer, ja, aber die Grünen haben so viel Geld rausgehauen, die haben so viel Geld rausgehauen. Und dann immer so, das ist, bitte, das hat nichts, es ist, ja, es sind Sachen valorisiert worden, die was wirklich sinnvoll sind, aber natürlich braucht es auch Gegenmaßnahmen, natürlich braucht es auch Geld und Prioritätensetzung. Aber dann könnte man manche Erbschaftssteuer herbekommen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Gegenfinanzierung herzubekommen. Relativ einfach.
Ich finde es ja extrem spannendes Beispiel, wie du wirklich mit Sprache und Rhetorik eine Wirklichkeit erzielst. Weil das Problem war ja, dass alle Parteien gesagt haben, ja, die Grünen sind am Budgetdefizit schuld. Gell?
Die ÖVP hat dann
wieder... Unabhängig der Faktenlage, dass wir zum Beispiel noch nie Finanzminister waren. Aber wurscht. Die Neos haben es erzählt, weil es ihnen was bringt. Die SPÖ hat es ihnen erzählt, quasi, weil es ihnen bringt, was bringt. Und die ÖVP hat es miterzählt, damit sie halt nicht schuld sind. Und das heißt, wir waren natürlich quasi in der Ecke. Und wenn wir dann erklären, so, na, wir waren nicht schuld, naja, dann kommen wir halt nicht durch. Und dann
die
merkt
FPÖ verteidigt
man
uns
halt,
nicht.
Eben, und da merkt man halt, was für eine Machtrhetorik einfach hat und die Wiederholung von gewissen Sachen, also sogenannten Frames. Yeah. Und das verfestigt sich, weil tatsächlich auch, glaube ich, Grünwähler und Wählerinnen
natürlich
das glauben.
Ja.
Und das ist natürlich eine Riesengeschichte, was es extrem schwer macht, weil das einfach so ein mächtiges Instrument ist.
Ja, und es ist halt, es will halt nachhaltig die Republik nicht verbessern. Das ist halt das Problem mit diesen ganzen Rhetoriken. Also es hilft halt einfach nur alleine, aktuell nur der FPÖ. Und das ist halt das ganz große Problem, was sie einfach nicht kapieren. Wir haben gerade die halten sich so stabil, diese Wählerverschiebung, die ist so minimal zwischen den Parteien. Also wir haben zurzeit, also das ist halt das ganze Problem. Um wirklich Probleme zu lösen, müssten jetzt endlich Maßnahmen gesetzt werden, die was halt einfach fehlen. Es passiert halt einfach nichts. Und das ist halt die Realität und das spüren halt langsam die Menschen auch, dass viele Ankündigungen sind, vieles plakatiert wird auf Social Media und sonst wo, auf irgendwelchen Ministerratsvorträgen, aber umgesetzt wird nichts. Es passiert nichts, es kommt nichts bei den Menschen an. Das ist halt schon wirklich traurig oft teilweise.
Es sind halt viele Nebenbaustellen, die gerade bearbeitet werden, oder? Bevor man halt quasi die große Herausforderung gerade im, sag jetzt mal, wirtschaftspolitischen Kontext angeht, gehe halt irgendein, sag jetzt mal, sehr populistisches Thema wie das Kopftuch.
Ja, aber kommt ja auch an, nicht.
Damit quasi alles diskutiert wird, obwohl sie es schon wieder nicht schaffen, das verfassungskonform herzubringen. Aber es wird halt, es ist halt einfacher, über populistische Themen zu reden, als dass ich hergehe und wirklich schaue, okay, was sind denn die großen Herausforderungen und die tatsächlich angehe. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig gerade, weil wir merken ja alle, was gerade passiert. Und zum Budget muss man noch eines sagen, ich meine, im Grunde ist es ein blaues Budget, was Rot, ÖVP und Pink übernommen hat, weil ich meine, es geht sich halt nicht aus, wenn ich sage, okay, wie der Babler, die breiten Schultern können mehr tragen und bei wem wird gekürzt? Genau die, die es ohnehin schon nicht einfach haben. Gerade bei den Familien, die eh schon knapp bei Kasse sind. Und gleichzeitig wird dann einfach Millionen vergraben in sowas wie ein Straßenbauprojekt, wo im Endeffekt, also ich sage es jetzt, so direkt einfach eine männliche Ego-Geschichte ist im Endeffekt, dass man sich so verwirklichen muss. Also das finde ich schon auch sehr absurd, weil natürlich ist, wo geht das Budget hin, immer eine politische Frage.
Und da kann man sich auch nicht
vor der Verantwortung einfach zurücknehmen.
Ich glaube einfach, dass der Hacker sich da vor dem Wien gebeugt hat und er aber nicht viel mit, also da wird Ludwig gesagt haben, wir brauchen das und der Hacker hat gesagt, ja passt, machen wir, hilft nichts. Der Chef sagt, hilft nicht. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass da wirklich nicht, also ich glaube wirklich, dass das ein...
Naja, der SPÖ betont Fetischismus kennen.
Ja, natürlich, ja. Nicht denen. Also da ist der Umweltschutz und der Klimaschutz schneller mal über Bord gehauen. Also das ist nicht deren Priorität Nummer eins. Ja.
Wenn wir so einen Austausch machen, dann finden das Menschen super interessant, weil sie sich immer vorstellen, dass wir uns gegenseitig überhaupt nicht mögen und wir uns nur befetzen quasi. Und ich finde das immer so was Schönes, weil meistens nach der Nationalratssitzung gehen wir ja ab und zu zusammen was trinken oder man trifft sich danach zum Beispiel beim Würstelstand und das ist ja was total Nettes. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man in der Politik einfach auch gut menschlich miteinander kann, weil wenn ich mit jemandem verhandeln muss, den ich menschlich überhaupt nicht mag, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein.
Ach, es gibt schon manche, mit denen ich nicht auf den Würstelstand zum Würstelstand gegangen bin. Hat schon Stunden mit Hanger Andi gegeben, wo ich es nicht ausgehalten habe. Aber es hat schon...
Sorry, Andi.
Es ist schon okay. Es ist auch der Jan ab und zu, der Jan auch ab und zu anstrengend, aber okay.
Kreiner
Jan.
Jeder von uns redet vom Jan Kreiner.
Ja. Aber nein, aber mit dem gehe ich gerne auf ein Würstelstandl, aber zum Würstelstandl. Aber ja, und welche Abgeordnete sind das noch so, die du gerne zum Würstelstandl oder Yoga?
Also auf meiner Liste von allen Abgeordneten, die ich gerne mag, stehen, nein.
Aber es also gibt es eine Liste?
Es ist wie in jedem Job, okay. Oder? Es gibt einfach quasi Kollegen, Kolleginnen, die magst du lieber und ein paar mit denen hast du halt nicht so viel zu tun. Aber ich finde es schon schön, dass es parteiübergreifend einfach Freundschaften gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele einfach nicht so nachvollziehbar, weil sie sich denken, wir hauen uns vor der Kamera quasi in die Goschen. Und können sich das dann nicht vorstellen, dass man danach einfach bei einem Bier zusammensitzen?
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das viele Leute nicht so tatsächlich sehen. Oder sie denken schon, aber dann glauben sie immer so diese Verhaberung und man tut sich eh alles im Vorhinein streiten, aber dann hinter mir alles selber also im Hintergrund ausmachen. Aber ich glaube, das ist ein Mehrwert in Österreich, dass wir uns da tatsächlich auch im Hintergrund gut verstehen oder teilweise mit Kolleginnen und Kollegen gut verstehen und dann halt auch Sachen ausmachen und halt über die Partei, ob jetzt Regierung oder nicht Regierung, auch tatsächlich was weiterbringen. Ich glaube, dass da schon sehr viele gute Ideen oder halt Sachen entstehen können. Also gerade im Landesverteidigungsausschuss, das ist ein gutes Beispiel, haben wir ein sehr gutes Verhältnis untereinander unter den 5 Fraktionen und es sind fast alle Anträge einstimmig, wenn sie angenommen werden. Also wir haben fast, und auch Oppositionsanträge werden fast bei jedem Ausschuss, mindestens einen Oppositionsantrag zumindest angenommen oder zumindest verändert oder halt, ja. Also das ist schon sehr üblich, dass wir da sehr gutes Einverständnis haben, also ein gutes Verhältnis haben untereinander.
Es gibt natürlich auch Kollegen, Kolleginnen, wo man vielleicht ein bisschen weiter weg zueinander ist.
Ja, ne, es ist die Frage, ob es thematisch ist oder ob es inhaltlich ist oder halt, ob er freundschaftlich. Ich bin ja nicht mit denen, bin in die Politik gegangen, um neue Freunde zu finden, also ich zumindest nicht.
Ich glaube, der falsche Ansatz für Politik.
Aber es gibt genügend, aber ich glaube, dass es sicherlich gut ist, wenn man ein gutes Verhältnis untereinander hat. Also ich glaube aber auch fast...
Oder eine gute Streitkultur, wie beim Hörl um mir.
Das ist eine Streitkultur.
Ja, den Hörl, ob das immer mit Kultur zu tun hat, sei dahingestellt.
Mir muss er nur immer an. Steckmüller, will nicht um Marcelle. Das ist meistens das Einzige, was er mir entgegenwirft. Nein, aber...
By the way, Franz Hörl ist wieder zurück im Parlament und ich habe ihm natürlich ein Geschenk überreicht, als er zurück war. Und zwar ein großartiges Plakat, wo ein Skifahrer auf der grünen Wiese gefährt. Mit Ski vorne ist das Leiwandste.
Ja.
Er hat es tatsächlich im Büro aufgehängt.
Hat das aufgehängt?
Er hat es aufgehängt.
Sehr lustig. Ja, ist ja eh irgendwie lustig, aber ja.
Inhaltlich sind wir sehr weit voneinander entfernt.
Ja, bei der ÖVP habe ich auch lieber andere, mit denen ich auf die Frieden gehe.
Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man in der Politik einfach das Menschliche bewahrt, im Sinne von, dass man einfach nicht unter die Gürtellinie geht. Weil ich finde, ja, das Schöne, wenn man sich hart streiten kann, wenn es um die Sache geht, und das ist einfach part of our job, aber trotzdem nicht ins Persönliche reingeht.
Ja, nein,
ich glaube, das ist das Wichtige in unserem Geschäft.
Zum Beispiel mir ist mein Lindner Mario so. Also das ist zum Beispiel, kenne ich schon ziemlich lange aus dem Bundesrat schon. Also das ist, glaube ich, der Kollege, den ich am längsten kenne im Nationalrat. Den, glaube ich, schon 10 Jahre schon mittlerweile im Parlament mit ihm. Und da haben wir schon viele Hochs und Tiefs gehabt gemeinsam. Ja, und jetzt ist ja mal eine Regierung, jetzt muss er liefern. Mal schauen, wie er was zusammenbringt. Also es ist schon ganz spannend. Ja. Und es gibt halt andere, wo du halt... Ich habe mit ganz vielen überhaupt keine Beziehung. Also ich kenne ja ganz viele einfach nur so vom Sehen aus und habe mit denen, glaube ich, vielleicht 2 Wörter geredet. Und dazu, uns hat es halt viel zusammengeschweißt im Untersuchungsausschuss, muss ich schon sagen. 5 Jahre Untersuchungsausschuss, wo du jede Woche beieinander bist, hast du halt schon sehr viele Beziehungen aufgebaut.
Und das Arbeiten kommt mal zusammen.
Das ist halt schon auf viel Streiten und viel Absurditäten, aber trotzdem bist du da irgendwie zusammengeschweißt.
Also wie ihr hört, David und ich lieben unser Job in wunderschönen Wahnsinn immer noch. Auch in der
Opposition. Die Würstelstange und im Yoga-Studio.
Und wobei, am liebsten im Parlament.
Wobei, ich habe...
Bitte frag nicht schon wieder was zum Yoga.
Nein, ich habe nichts Yoga. Da habe ich gerade überlegt, wer geht mit mir gemeinsam ins Gym. Und ich tue jetzt nicht die Schillerplatz-Gyms ausgraben, aber was ich oute, es stimmt anscheinend, dass Herbert Kickl im gleichen Swimmingpool trainiert wie ich. Ich habe ihn noch nie gesehen in der Badehose.
Du schluckst das gleiche Wasser wie Herbert Kickl.
Das weiß ich nicht. Es gibt das Gerücht, aber ich habe ihn noch nicht in der Badehose entdeckt.
Für mehr Gossip schalten Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder ein.
Ja, wunderbar. Also vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr Kommentare hinterlässt oder wenn es uns neue Fragen schickt oder auch vielleicht eine Vorschlag schickt, wer als nächster Gast kommen soll. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Babsi, machen wir es jetzt ein bisschen regelmäßiger oder machst du es wieder wegen Pause?
Sollen wir so eine Pause wieder machen? Okay, nein, wir bemühen uns, wir machen es regelmäßig.
Super, dann bis bald. Tschüss.